hinter der Kritik von Ländern wie Italien, muss man auch wissen, stecken auch Großkonzerne, also wie Ferrero zum Beispiel. Das sind jetzt nicht die unbedingt die kleinen Gorgonzola-Verarbeiter oder so, weil, also mal davon abgesehen, wenn man jetzt an Marktstand geht und ein Stück Käse kauft, dann muss da eh kein Nutri-Score drauf. Es geht ja um verarbeitete Produkte im Supermarkt und da sind nach wie vor immer noch ganz viele Konzerne strikt dagegen, weil der Nutri-Score eben auch aufdecken würde, dass ihre Produkte vielleicht nicht so ganz gesund sind, wie sie gerne uns glauben machen würden.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.
Von grünem A bis rotem E. Der Nutri-Score, die Lebensmittelampel, findet sich auf vielen Produkten mittlerweile im Supermarkt. Ich glaube, die allermeisten von uns kennen diese Kennzeichnung auch. Und mancher oder manche wundert sich vielleicht auch ab und an, warum hat denn das Produkt jetzt irgendwie eine gute Bewertung und ein anderes eine schlechte? Ich muss sagen, ich wundere mich manchmal auch. Und deswegen bin ich froh, dass heute meine Kollegin Sarah Häuser da ist. Hallo Sarah.
Hallo Andreas.
Ich bin Andreas Winkler von Foodwatch und wir sprechen heute über den Nutri-Score. Also Sarah, wie ist denn das? Soll ich jetzt nur noch Produkte mit Nutri-Score grünem A kaufen oder wie?
Gut, dass du es ansprichst, Andreas. Ich wollte dich schon länger mal dir ans Herz legen, dass es dir gut tun würde, nur noch Nutri-Score A-Produkte zu kaufen. Nee, Spaß beiseite, ist natürlich Quatsch, weil erstens kannst du natürlich kaufen, was du möchtest. Und zweitens funktioniert der Nutri-Score auch nicht so. Also ist, glaube ich, ein häufiges Missverständnis, aber der Nutri-Score ist auch keine individuelle Ernährungsberatung, der mir sagt, ich soll nur noch grüne A-Produkte kaufen, sondern es ist einfach ein total praktisches Instrument, was mich ganz normal beim alltäglichen Einkauf im Supermarkt unterstützt. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich in den Supermarkt gehe, schreibe ich mir tatsächlich häufig auch einen Einkaufszettel, ganz
altmodisch.
Sehr gut,
ja, wie man das so macht.
Wie man das so macht. Und da schreibe ich aber nicht drauf, 8 Produkte mit Nutri-Score A und 2 Produkte mit Nutri-Score B und 1 Produkt mit Nutri-Score C, sondern da steht natürlich drauf, was weiß ich, Brokkoli, Champignons, Butter, Erdbeerjoghurt, Kartoffelchips. Und für Brokkoli und Champignons brauche ich keinen Nutri-Score, ist klar, das ist gesund. Aber jetzt bei diesen hochverarbeiteten Produkten, bei Fertigprodukten, da ist der Nutri-Score total hilfreich. Also wenn ich zum Beispiel vor dem Erdbeerjoghurt-Regal stehe, dann zeigt mir der Nutri-Score auf einen Blick, welches Produkt das ausgewogenere und welches das unausgewogenere ist. Und man sollte ja jetzt vielleicht denken, okay, Erdbeerjoghurt ist gleich Erdbeerjoghurt, aber das ist nicht so. Also viele verarbeitete Produkte, die sehen auf den ersten Blick ähnlich aus, aber die unterscheiden sich in ihrer Nährwertqualität.
Und da hilft mir dann der Nutri-Score, die Unterschiede zu erkennen?
Ganz genau. Also beim Erdbeerjoghurt kann der zum Beispiel sehr viel Frucht enthalten und wenig Kalorien. Ein anderes Produkt kann viel Zucker enthalten, viel Sahne, viel Fett. Und da kann der eine vielleicht ein grünes B bekommen und der andere hat ein orangenes D. Und ja, das sehe ich eben, wenn alle Produkte mit dem Nutri-Score gekennzeichnet sind, sehe ich das total einfach.
Okay, also vielleicht kannst du das ja nochmal ein bisschen erklären. Der Nutri-Score bewertet also diese ganzen verschiedenen Inhaltsstoffe und Zutaten eines Produkts und vergibt dann sozusagen eine Note, richtig?
Ganz genau. Also der bezieht eben positive Bestandteile ein, von denen man reichlich zu sich nehmen sollte und verrechnet die mit eher negativen Bestandteilen. Also positiv zu Buche schlagen zum Beispiel Obst, Gemüseanteil, Nüsse, Hülsenfrüchte, auch Proteine, Ballaststoffe. Das wird alles positiv einberechnet und eher negativ berechnet wird ein hoher Zucker, Salzgehalt, hohe Kaloriendichte, gesättigte Fette.
Okay, und das alles wird dann miteinander verrechnet und dann kommt am Ende ein Ergebnis mit diesem Nutri-Score von grünem A bis dunkelrotem E heraus. Aber grundsätzlich ist ja trotzdem so, dass es mir eine Orientierung geben soll beim Einkaufen. Also eher lieber zu einem A- und B-Produkt greifen als zu einem D und E. Oder liege ich da falsch?
Klar, es bietet eine Orientierung. Trotzdem kannst du natürlich kaufen, was du willst. Aber es gibt auch Studien. Ich meine, der Nutri-Score ist wirklich wissenschaftlich wahnsinnig gut untersucht. Da gab es auch eine groß angelegte Studie unter reellen Einkaufsbedingungen in Frankreich, wo man gesehen hat, okay, also die Leute, wenn die sich am Nutri-Score orientieren können, dann kaufen sie tendenziell tatsächlich eher gesündere Produkte.
Ah, spannend. Also ich habe hier auch mal ein paar Produkte mitgebracht. Das ist ja, glaube ich, immer ganz gut, am konkreten Beispiel sich das mal anzuschauen. Ich habe hier zum Beispiel so ein Buttertoast. Also nicht irgendwie ein Vollkorntoast, sondern ganz normal Weizenmehl, Wasser sind da die ersten Zutaten. Ganz normales Toastbrot. Meine Kinder finden sowas immer lecker. Ich sage dann immer, vielleicht nicht so viel, ist nicht so gesund. Jetzt hat das aber trotzdem hier Nutri-Score B. Würde ich auch erstmal denken, ja, ist doch gar nicht so schlecht.
Ich meine, es ist auch grundsätzlich jetzt nicht so schlecht. Also das Toastbrot kann mit einem Proteingehalt punkten, auch mit ein paar Ballaststoffen. Hier muss man aber auch wissen, es gibt ein Update dieser Berechnungsgrundlagen des Nutri-Scores. Also dieser Algorithmus wurde kürzlich oder vergangenes Jahr wurde der erneuert. Also künftig wird der Toast nicht so positiv bewertet. Also der wird, ich habe es mal nachgerechnet, der wird künftig ein gelbes C bekommen.
Ah, okay.
Und zwar dieses Update wird bringen, dass man zum Beispiel auch zwischen Vollkorn- und Weißmehlprodukten besser unterscheiden kann.
Dass Vollkornmehlprodukte dann besser bewertet werden.
Ganz genau. Okay. Und dann fällt auch hier so der Salzgehalt und der Zuckergehalt nochmal negativer ins Gewicht. Ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Also der Nutri-Score hat auch Schwächen, aber die wurden jetzt auch zum größten Teil auch mit diesem Update behoben. In Zukunft werden eben auch Fertiggerichte, Tiefkühlpizzen, solche Backwaren, die werden deutlich strenger bewertet.
Tiefkühlpizzen, gutes Stichwort. Ich habe nämlich auch noch eine Pizza mitgebracht, Sarah. Auch da habe ich mich gewundert. Ja, Tiefkühlpizza ist jetzt auch kein Lebensmittel, wo man auf den ersten Blick denkt, ist super gesund. Auch das hat ein grünes B.
Ja, also ich glaube, das ist auch so die Rückmeldung, die wir ganz häufig kriegen von Leuten. Also der Nutri-Score ist ja totaler Schwachsinn, weil Fertigpizzen bekommen Nutri-Score B. Kann ich auch teilweise nachvollziehen, dass Leute da vor den Kopf gestoßen sind. Ich meine, hier, das ist jetzt eine vegetarische Pizza. Es hat einen recht hohen Gemüseanteil. Also da sind insgesamt, ich habe mal zusammengerechnet, so knapp 40% Gemüse, Tomaten, Paprika, Zwiebeln drauf. Genau, und hat halt einen relativ, also nicht so einen hohen Fett- und Salzgehalt. Aber auch hier ist interessant zu wissen, mit diesem Update des Nutri-Scores wird diese Pizza auch in Zukunft kein grünes B mehr bekommen, sondern ein gelbes C. Also es wird auch nochmal strenger bewertet.
Okay. Und was ich auch spannend fand, ich habe dann vorhin mal ein bisschen geguckt, da im Tiefkühlpizzenregal, wie groß die Unterschiede sind. Ne? Da hast du dann die Tiefkühlpizza mit einem B oder in Zukunft C bis hin zu Pizzen mit D oder E. Und das ist ja dann genau der Bereich, ne, wo der Nutri-Score mir wirklich hilft. Also ich habe irgendwie Lust auf eine Tiefkühlpizza, kann man ja machen ab und an. Und dann hilft mir der Nutri-Score innerhalb dieser Produktgruppe zu gucken, naja, was ist denn die Pizza, die vielleicht ein bisschen gesünder ist als die andere. Ne? Hier mit Gemüse, die schneidet dann eben besser ab, als wenn ich irgendwie die Pizza Salami mit super viel Käse nehme. Ne?
Genau, also das ist exakt der Sinn des Nutri-Scores.
Ein letztes Beispiel noch, da kriegen wir nämlich auch immer mal Anfragen. Ein Apfelsaft hat ja eigentlich irgendwie gutes Image, kriegt ein C, während, glaube ich, eine Cola Light, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein B kriegt. Ja, ist jetzt also Saft irgendwie schlechter als Cola Light?
Naja, das kann man so nicht sagen. Was den Zuckergehalt angeht, auf jeden Fall. Also ein Apfelsaft ist kein gesunder Durstlöscher, leider. Mhm.
Weil hat ungefähr so viel Zucker wie eine Cola auch, ne? Apfelsaft.
Genau.
Vergisst man schnell.
Also hat wirklich wahnsinnig viel Zucker. Eine reguläre Cola, du sprichst es an, hat genauso viel Zucker, wird aber mit dem schlechtesten Nutri-Score bewertet, der roten Ampel. Stattdessen kriegt der Apfelsaft, obwohl er den gleichen Zuckergehalt hat, ein gelbes C. Einfach deswegen, weil da eben nochmal die positiven Bestandteile auch mit eingerechnet werden. Also besteht natürlich aus ganz viel Frucht, aus Apfel. Von daher ist es auf jeden Fall eine gute Einstufung. Also es macht absolut Sinn. Und wenn wir jetzt an die Cola Light denken, da ist halt nicht so viel drin. Da ist kein Zucker drin, stattdessen Süßstoffe. Deswegen kriegt es aktuell noch ein B. Allerdings jetzt mit diesem abgedateten Nutri-Score bekommt es in Zukunft auch eine schlechtere Note, und zwar ein C, weil eben Süßstoffe künftig auch negativ bewertet werden, was total gut ist.
Jetzt gibt's ja gerade aus Ländern wie Italien auch immer viel Kritik am Nutri-Score, dass diese Lebensmittelkennzeichnung angeblich traditionelle Produkte aus der Mittelmeerregion benachteiligen würde, zum Beispiel Olivenöl oder Parmesan, und stattdessen würden stark verarbeitete, hochverarbeitete Produkte positiv eingestuft. Das kann doch aber eigentlich auch nicht irgendwie gut sein.
Oder? Das stimmt vor allem auch nicht. Also erstmal benachteiligt der Nutri-Score keine Produkte, weil der legt ja an alle Produkte den gleichen Maßstab an. Und dann ist es so, also da gab es auch eine wissenschaftliche Auswertung, dass eben der Großteil der hochverarbeiteten Produkte, also 80% ungefähr, erhält auch eher einen schlechten Nutri-Score. Und dagegen alles, was nicht so hochverarbeitet ist, eher einen guten Nutri-Score. Also wenn man jetzt so uns diese klassischen italienischen Produkte angucken. Also erstmal Olivenöl zum Beispiel erhält aktuell ein gelbes C. Mhm. Aber jetzt mit diesem Update wird es auch ein grünes B erhalten. Und jetzt so Sachen wie Parmesan, was weiß ich, Gorgonzola, Chorizo.
Lecker.
Also alles, was gut schmeckt. Ich meine, ich liebe auch Parmesan. Ich finde, es gibt nichts Besseres als Parmesan. Aber da ist halt auch einfach viel Fett drin und es ist viel Salz drin. Also es ist ein tolles Produkt, aber man sollte es jetzt nicht in absolut rauen Mengen vielleicht auch genießen. Und das entspricht ja auch der mediterranen Mittelmeerdiät. Wenn man sich jetzt so eine Ernährungspyramide anguckt, da ist ja auch nicht unten Chorizo, Gorgonzola, Parmesan, sondern da ist unten halt sind Hülsenfrüchte, ist Obst, Gemüse. Und dann geht's weiter mit Getreideprodukten und auch Fisch und nicht so viel. Also das entspricht absolut der Nutri-Score-Klassifizierung.
Also der berücksichtigt der Nutri-Score oder entspricht der Nutri-Score eigentlich den gängigen Ernährungsempfehlungen auch, was immer gilt, tendenziell frisch einkaufen und stark verarbeitete Produkte werden eher schlechter bewertet.
Absolut. Und ich meine, hinter der Kritik von Ländern wie Italien, muss man auch wissen, stecken auch Großkonzerne, also wie Ferrero zum Beispiel. Das sind jetzt nicht unbedingt die kleinen Gorgonzola-Verarbeiter oder so, weil, also mal davon abgesehen, wenn man jetzt an Marktstand geht und ein Stück Käse kauft, dann muss da eh kein Nutri-Score drauf. Mhm. Es geht ja um verarbeitete Produkte im Supermarkt. Und da sind nach wie vor immer noch ganz viele Konzerne strikt dagegen, weil der Nutri-Score eben auch aufdecken würde, dass ihre Produkte vielleicht nicht so ganz gesund sind, wie sie gerne uns glauben machen würden.
Guter Punkt. Der Lobby-Einfluss der Lebensmittelindustrie, der war oder ist ja massiv teilweise weiterhin gegen die Lebensmittelampel. Das ist ja auch ein Grund, warum die Kennzeichnung nach wie vor nur freiwillig funktioniert, ne? Also es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Lebensmittelhersteller diese Ampel auch auf ihre Produkte drucken müssen.
Ganz genau, das ist auch das Problem. Also der Nutri-Score kann aktuell überhaupt nicht seine Wirkung entfalten, wenn nur vereinzelte Produkte damit gekennzeichnet sind, sondern ja, die Idee ist ja wirklich, ich stehe vorm Frühstücksflockenregal und alle Produkte sind damit gekennzeichnet und ich kann dann einfach mich daran orientieren und auswählen. Und aktuell ist es natürlich auch so, dass tendenziell eher dann auch Firmen freiwillig den Nutri-Score nutzen, die eh tendenziell auch besser abschneiden. Also so diese ganzen Junkfood-Produzenten und von zuckrigen Limos, die wehren sich ja eher noch dagegen. Und gerade für diese Produkte wäre es natürlich auch besonders wichtig. Mhm.
Ja, wie so oft bei freiwilligen Regelungen, ne? Da machen natürlich dann die mit, tendenziell, die ohnehin eher gut abschneiden. Und die Hersteller, die viel Süßigkeiten und ungesunde Produkte im Sortiment haben, die machen es dann nicht. Insofern, ja, setzen wir bei Foodwatch uns ja wirklich seit vielen, vielen Jahren dafür ein, dass diese Lebensmittelampel einfach wirklich verpflichtend eingeführt wird. Ich finde das manchmal schon auch so ein bisschen frustrierend. Das ist ja nun wirklich keine Raketenwissenschaft. Das ist eine relativ simple, wissenschaftlich fundierte Kennzeichnung, von der eigentlich alle Expertinnen und Experten sagen, ja, das wäre ein Baustein, der helfen würde für eine gute Ernährung, für eine gesunde Ernährung. Und trotzdem kommt das Ding einfach nicht, weil der Lobby-Einfluss so groß ist und irgendwie der politische Wille nicht da ist. Ist schon Wahnsinn.
Ja, ist ein totales Trauerspiel. Also ich glaube, wir arbeiten 15 Jahre daran für eine verständliche Lebensmittelampel und nicht nur wir, sondern auch Verbraucherzentralen, alle möglichen wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die internationale Krebsforschungsagentur, in Deutschland Deutsche Diabetesgesellschaft und so, die sind ja alle, also es gibt eigentlich in Fachkreisen ist es wirklich einhellig so, ja, das wäre eine gute Sache. Also klar, wir könnten damit nicht alle Probleme von ungesunder Ernährung und von Krankheiten lösen. Dann bräuchten wir auch noch weitere Maßnahmen, wie eine Limo-Steuer zum Beispiel, ein Gesetz für Werbeschranken, damit Kinder besser geschützt sind vor Junkfood-Werbung. Aber es wäre eben ein total wichtiger Baustein. Und man sieht da halt schon auch mal wieder, wie stark die Lobby eigentlich ist. Also das ist eigentlich so ein Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Weil eigentlich hätte die Europäische Kommission auch bis Ende 2022 auch einen Vorschlag machen sollen für eine verpflichtende europaweite Nährwertkennzeichnung. Und bisher ist nichts passiert. Es wird alles verschleppt. Und jetzt, also vor der Europawahl, passiert da wahrscheinlich auch nichts mehr.
Ja, das ist eines der vielen Beispiele, das zeigt einfach, man muss da richtig konsequent dranbleiben und immer wieder politisch Druck machen, sonst passiert da einfach nichts. Ja? Und nochmal bei so einem relativ überschaubaren kleinen Thema, wie einfach so eine kleine Ampel da vorne auf die Produkte drucken, schafft die Lebensmittelindustrie da trotzdem, das immer wieder über Jahre zu verzögern. Immerhin gibt es sie mittlerweile freiwillig, die Ampel im Supermarkt, und wir von Foodwatch bleiben auf jeden Fall auch dran und setzen uns weiterhin mit aller Kraft dafür ein, dass irgendwann diese Kennzeichnung auch wirklich verpflichtend kommt. Sarah, vielen Dank. Ich habe viel gelernt, hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen, Rückmeldungen, Themenvorschläge habt, dann gerne eine E-Mail schreiben an podcast@foodwatch.de. Wir freuen uns über jedes ehrliche Feedback, lesen jede E-Mail. Bis bald.
Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.